Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid, dass wir gemeinsam weitergehen in unserer Aktion 42 Tage Leben für meine Freunde. Wenn wir heute diese Predigt vorbei haben, haben wir die Hälfte geschafft. Aber es kommen noch weitere drei danach und mal sehen, was da noch alles kommt, was noch alles wichtig ist. Mir ist diese Aktion und auch der Inhalt, diese Aussagen sehr wichtig und ich freue mich einfach da, mit euch darüber nachzudenken und da weiterzugehen. Ich möchte zu Anfang gerne beten. Herr Jesus, ich möchte danken für diese Möglichkeit, jetzt hier Gemeinschaft zu haben mit dir und dieser Gemeinde hier. Danke, dass du uns diese Zeit schenkst, in der wir dir begegnen, deinem Wort begegnen und uns damit auseinandersetzen. Ich möchte dich bitten, dass du alles wegnimmst, was uns irgendwie irritieren könnte, was uns ablenken könnte, dass du uns offen machst für das, was du uns zu sagen hast. Schenke uns deinen Geist und schenke uns offene Herzen. Amen. Als ich jung war im Glauben, das ist auch schon 20 Jahre her, waren meine Helden im Glauben die Missionare. Die Missionare in Papua-Neuguinea, in Afrika, in Südamerika, alle die sich investierten bis zum Äußersten, oder nicht? Ja, da war Don Richardson, der auch das Buch Friedenskind geschrieben hat. Das habe ich verschlungen und gedacht, ey, das ist der Knall, der Mann ist mein Held. Oder in der Jungscha haben wir damals, ich war Jungscha-Mitarbeiter, haben wir damals das Buch durchgenommen von Jim Elliot, der in Südamerika war. Und seine Lebensgeschichte, wie er von jung an, also als junger Mann, das Ziel im Blick hatte, ich werde in die Mission gehen, da wo Gott mich hinschickt und ich werde mich jetzt schon darauf vorbereiten. Die Vorbereitung war ihm genauso wichtig, wie das Dahingehen. Und natürlich war es ihm genauso wichtig, eine Frau zu haben, die ihn dabei auch begleitet, das heißt, die das gleiche Anliegen in ihrem Herzen hat. Und dann sind sie los nach Südamerika und was hat er investiert? Alles, sein ganzes Leben hat er investiert. Denen er das Evangelium bringen wollte, haben ihn umgebracht, haben ihn getötet. Aber für ihn galt immer das eine, dieser eine Ausspruch, den habe ich mir von damals gemerkt und der ist auch heute noch bei mir so präsent. Er sagte, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er bekommt, was er nicht mehr verlieren kann. Der ist kein dummer Mensch, der ist kein Tor, der ist kein Idiot, der das weggibt, was er eh nicht behalten kann, damit er das bekommt, was er nie wieder verlieren kann. Das hat mich damals so geprägt, das hat mich auch immer wieder herausgefordert, über mein Leben nachzudenken. Und heute wollen wir genau darüber ja auch nachdenken. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus, indem ich mich selbst investiere. Indem ich mich investiere. Dazu dieser Spruch aus der Bergpredigt in Matthäus 5, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren Vater im Himmel preisen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Eure guten Werke sehen. Das sehen, wo ihr euch investiert, nichts anderes. Wenn man das mal überlegt, dann stimmt das ja auch, ohne dass irgendetwas investiert wird an Energie, an Zeit oder sonst irgendwas, passiert ja auch nichts. Es passiert nichts. Ohne Energie bewegt sich nichts. Ohne dass irgendetwas investiert wird, wird nichts entstehen. Vielleicht nennen wir es nicht Investition, hört sich an wie ein Banker hier, hört sich an wie Wall Street und Aktien, nennen wir es vielleicht mal Hingabe. Nennen wir es Jüngerschaft. Nennen wir es Nachfolge. Das sind Wörter, die uns eher immer wieder begegnen, aber eigentlich genau das Gleiche beinhalten. Hingabe ist nichts anderes, als sich selbst zu investieren. Aber was genau gebe ich denn hin oder wie tue ich das? In der Bibel finden wir immer wieder Menschen, die Gott findet, die Gott beruft. Und die sich selbst in diesen Auftrag hineingeben mit allem, was sie sind. Wer würde euch da einfallen? So ganz spontan. Ich weiß, Jesus kommt bestimmt vor, aber das ist eine Sonntagsschule, Antwort, die lassen wir jetzt mal außen vor. Jesaja hat sich hingegeben in seinen Auftrag, Gottes Wort, Gottes Ansprache weiterzugeben in das Volk Israel hinein. Jona ist natürlich ein sehr schweres Beispiel, weil der, bevor er hört, im zweiten Anlauf. Jona, ich will, dass du das und das machst, und zack, weg war er. Sag Gott nur noch eine Staubwolke. Und Mose musste auch erst ein bisschen überredet werden. Ich, wieso ich denn? Weil ich dich berufe, weil ich dich ausrüste und weil ich dich begleite. Wer würde euch noch einfallen? Paulus natürlich. Paulus, ein ganz starker Typ, überhaupt so. Einer, der, wo man meint, also wenn ich jetzt sein soll wie Paulus, ey, dann gebe ich gleich auf. Ich bin nicht wie Paulus. Der ist, mit dem kann auch keiner mithalten. So wie der das gemacht hat, ist doch echt heftig. Ist ja auch heftig. Ja, der hat alles auf sich genommen. Schläge oder Steinigung oder was weiß ich, was er noch alles erlebt hat, was gar nicht niedergeschrieben wurde. Aber er hat unheimlich viel erlebt, weil er alles daran gesetzt hat, dass das Evangelium verbreitet wird, dass Gemeinden sich gründen und dass Gottes Reich gebaut wird. Dafür hat er sich selbst so investiert wie sonst kein anderer Mensch, der von Gott so berufen war. Jeremia auch.
Ich bin zu jung.
Genau. Der irgendwann gesagt hat, ich wünschte, ich wäre nicht geboren. Ich wünschte, du hättest mich nicht in diese Welt gerufen. Das schaffe ich nicht mehr zu tragen. Und trotzdem ist er seinen Weg gegangen. Ein was?
Ein
Tuchbach. Ja, eine Last oder eine große Herausforderung. Aber bei Paulus zu bleiben, man kann sich Paulus zum Vorbild nehmen. Das bedeutet nicht, dass ich mich mit ihm vergleiche. Da verliere ich ja sowieso. Aber wenn ich mich ihm zum Vorbild nehme, dann gucke ich zu ihm hinauf und sage, das ist ein Vorbild, in dem, wie er handelt, in dem, wie er sich investiert. Und Paulus sagt, nehmt euch mich zum Vorbild, denn ich nehme mir Gott zum Vorbild. Also folgt ihr eigentlich Gottes Vorbild. Er hat viele Briefe geschrieben, zum Beispiel auch an die Gemeinde in Kolossä, in Griechenland, die er eigentlich gar nicht besucht hatte. Er hat sie gar nicht gegründet, er kennt sie eigentlich nur aus Berichten von anderen. Und an sie schreibt er einen ganz besonderen Brief, einen echt sehr wichtigen Brief, aus dem Gefängnis heraus, wahrscheinlich in Rom um 60 nach Christus. Er hat viele Briefe geschrieben, aus diesem Gefängnis an Philemon oder an die Epheser oder an die Philipper, so auch an die Kolosser. Die Gemeinde wurde gegründet von einem Herrn Epaphras. Und dieser hatte Probleme in dieser Gemeinde und bittet Paulus, was soll ich jetzt tun? Hilf mir doch mal. Sprich mal ein Machtwort in diese Gemeinde hinein. Und er hatte Probleme, dieser Epaphras, eben mit Juden, die mit dem Gesetz kommen. Die sagen, Christus, ja, aber das Gesetz auf jeden Fall auch. Das müssen wir miteinander verbinden. Christus und das Gesetz. Und dann kommen die Gnostiker mit ihrer orientalischen Mystik und griechischen Philosophie und sagen, die Erkenntnis, das ist das Wichtige, vom Innen her muss es verändert werden. Du musst dich loslösen von dem bösen Leiblichen, von deinem Leib und wahrscheinlich auch Askese leben. Das heißt Enthaltsamkeit, kein Fleisch mehr, kein Fleisch mehr, ja, furchtbar. Kein Grillen mehr, kein Barbecue mehr, kein Geschnetzeltes mehr, furchtbar. Damit musste sich Epaphras auseinandersetzen und rumschlagen. Paulus hilft ihm, indem er ihm diesen Brief schreibt. Und er führt in diesem Brief auf Christus allein zurück. Er zündet sozusagen das Licht des Christus an, das so stark leuchtet in diesem Brief, dass alles andere wie Schatten wirkt. Und das hilft ihm. Aber er wird auch persönlich in diesem Brief und sagt, ihr könnt auch etwas für mich tun, ihr in Kolosser. Er schreibt, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit, ihr könnt mitlesen, und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen, tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht doch Gebrauch davon. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein, dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Ich finde, das ist eine echt starke Herausforderung. Wisst ihr, was er da betet aus dem Gefängnis heraus? Er betet nicht, macht bitte, betet nicht dafür, dass sich die Gefängnistüren öffnen, dass ich hier rauskomme. Bitte betet nicht dafür, dass ich Strafminderung bekomme, dass ich hier genug zu essen habe, dass ich vielleicht mal eine neue Decke bekomme oder dass ich irgendwelche Erleichterungen bekomme, sondern er betet für die Öffnung der Türen, also der Türen des Herzens, damit die Botschaft Jesu Christi in die Herzen der Menschen kommt, dass er Gelegenheit hat, das zu sagen, von Jesus zu erzählen. Er bittet, bittet Gott, dass er mir Gelegenheit gibt, über die Botschaft zu verkünden. Gibt mir oder betet dafür, dass ich meinen Auftrag erfüllen kann, selbst wenn ich hier im Gefängnis bin. Das bittet er aus dem Gefängnis heraus. Wenn das nicht Hingabe ist, betet dafür, dass ich das tun kann. Es gibt noch ein anderes Gebet, was die Gemeinde in der Apostelgeschichte in Jerusalem betet. Johannes und Petrus wurden vor den Hohen Rat geführt und sie wurden ausgeschimpft darüber, dass sie Jesus verkünden wollen und dass sie Wunder tun und dass sie das Volk irgendwie verwirren mit einem Messias, der irgendwann mal vielleicht da war, aber jetzt gekreuzigt wurde und damit sollte doch die Sache eigentlich erledigt sein. Und jetzt kommen Johannes und Petrus und erzählen, dass er wieder auferstanden ist und dass das Reich Gottes hier ist und die laden die Menschen ein. Und der Hohe Rat verbietet ihnen eindrücklich, das zu verkünden. Und sagt, wenn ihr das nochmal macht, dann werdet ihr nicht wieder freikommen. Petrus und Johannes werden dann losgelassen und gehen zurück in die Gemeinde, erzählen, was passiert ist und dann betet die Gemeinde. Sie betet Gott an. Sie betet Gott an und kommt dann zu einem Schluss, wo sie Folgendes beten. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Sie ziehen sich nicht zurück. Sie sagen auch nicht, wir müssten irgendwie ein bisschen ruhiger werden, lass erstmal ein bisschen Gras über die Sache wachsen, vielleicht mal ein bisschen was tun für die Stadt, ein bisschen Müll aufsammeln oder so, sondern sie gehen offensiv weiter und beten dafür, gib uns Mut, schenke uns Mut und schenke uns die Möglichkeit und auch die Füße, die Bereitschaft dafür rauszugehen und deine Botschaft zu verbreiten. Das wollen wir und wir wollen, dass du wirkst darin, Krankenheilung, Wunder sollen geschehen, denn das ist es, was sie erleben. Und sie wollen mehr davon, sie wollen genau das, das weiter geschieht, wofür Petrus und Johannes im Gefängnis waren. Das ist ein unheimlich mutiges Gebet, dass wir furchtlos und unerschrocken deine Botschaft verkünden. Genau wie die Bitte von Paulus, öffne mir die Türen, dass ich Gelegenheit habe, deine Botschaft zu verbreiten. Habt ihr schon mal so gebetet? Habt ihr schon mal euch hingesetzt und gesagt, Herr, schenke mir die Bereitschaft und die Möglichkeit, von dir zu erzählen? Und lass mich dich dabei erleben, durch Wunder oder durch Krankenheilung. Auch das ist echt ein mutiger Schritt dann. Das ist ja ein sehr riskantes Gebet, denn es könnte ja erhört werden und auf einmal müsst ihr tatsächlich über euren Glauben reden. Aber es ist an sich der Anfang aller Dinge, sich hinzusetzen und dafür zu beten. Das ist die erste und wichtigste Investition, die wir tun. Gott darum zu bitten, die Bereitschaft in einem zu wecken, den Mut in einem zu wecken und dann die Möglichkeit zu schenken in den Momenten unseres alltäglichen Lebens. Warum sollte ich das machen? Wieso ist denen das so wichtig, diesen Petrus, diesem Johannes der Gemeinde in Jerusalem, dem Paulus im Gefängnis und auf den vielen anderen Menschen, die ihr genannt habt? Warum ist denen das so wichtig? Wer investieren will, egal ob ein Banker, ein Aktionär oder ein Christ, wer investieren will, muss wissen, warum und worein. Das muss man wissen. Davon muss man überzeugt sein, so gesehen. Wir hatten am ersten Sonntag der Aktion aus Überzeugung. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus aus Überzeugung. Menschen gehen verloren, wenn sie nicht mit Jesus gehen. Und Jesus ist der Weg, der nach Hause führt. Und ich und jeder, der an Gott glaubt, der an Jesus glaubt, ist ein Wegweiser für verlorene Menschen. Ist ein Wegweiser, der auf das Kreuz, auf den Weg nach Hause zeigen will. Jeder. Bist du davon überzeugt? Bist du davon so tiefgehend überzeugt, dass du sagst, wenn die Menschen das nicht hören, dann gehen sie verloren? Bill Heibels hat mal eine Geschichte erzählt, der Pastor von Willow Creek in Chicago, dass er immer gerne samstags morgens zum Postkasten geht, weil da samstags kommen immer die meisten Kataloge und Blättchen und sowas alles. Und er versucht immer vor seiner Frau da zu sein, damit er die ganzen Kataloge und Blättchen in den Mülleimer schmeißen kann. Er hat gemerkt, dass er dadurch unheimlich viel Geld spart. In diesen Blättchen und Katalogen sind aber auch immer andere Zettelchen dabei oder auch manchmal gibt es das auch auf diesen Milchkannen, wo Kinder drauf sind, die vermisst sind. Vermisste Kinder. Und er schmeißt eines Samstags morgens diese Kataloge in den Mülleimer und da fällt das Blättchen raus und zwei Kinder liegen ihm da und schauen ihn an aus dem Mülleimer. Und er sagt, das sind Kinder, die vermisst sind. Das sind verlorene Kinder. Und er starrt in diesen Mülleimer und denkt die ganze Zeit darüber nach, das sind verlorene Kinder. Da sitzen zu Hause irgendwo Eltern, die innerlich so unruhig sind, die sie innerlich so verzweifelt sind, weil sie etwas verloren haben und Angst haben davor, dass sie es nicht zurückkriegen, dass sie diese Kinder nicht wiedersehen, dass sie ihre Kinder nicht wiedersehen. Er starrt in diesen Mülleimer und denkt sich, was wäre, wenn das meine Kinder wären? Was würde ich tun? Ich würde alles investieren, was ich habe. Ich würde alles tun, damit meine Kinder wieder nach Hause kommen können. Das würde ich auch. Ich würde nicht ruhen und alles in meiner Macht Stehende tun, bis meine Kinder wieder nach Hause kommen können. Und dann spürt er auf einmal, wie der Geist Gottes zu ihm spricht. Verstehst du mich? Verstehst du, was ich verloren habe? Verstehst du, wonach ich mich sehne? Ich habe nicht nur zwei Kinder verloren. Ich habe viele Kinder verloren. Siehst du diese Menschen da draußen, die umhergehen, die ihr Leben versuchen, irgendwie in den Griff zu kriegen, die Dinge nachjagen, die sie hoffentlich irgendwie erlösen sollten? Und sie kommen nicht zu mir. Das sind meine Kinder. Und er merkt innerlich, irgendwie habe ich das aus dem Blick verloren doch. Irgendwie habe ich daran nicht mehr gedacht. Je länger man Christ ist, desto mehr wird man irgendwie in christliche Gruppen integriert, oder? Man versinkt sozusagen in einer christlichen sozialen Gesellschaft. Man freut sich auf den Sonntag, man freut sich aufs Worshipen, man freut sich auf eine gute Predigt, man freut sich auf die Gemeinschaft, man freut sich auf eine Tasse Kaffee. All das bewegt uns auch irgendwie in diese Gemeinschaft hier hineinzukommen. Oder auch theologische Diskussionen, all das sind immer wieder tolle Sachen. Und irgendwie ist etwas Wichtiges aus dem Blick gefallen, dass Gottes Kinder verloren gegangen sind. Und wenn das aus dem Blick gefallen ist, dann fällt es auch irgendwie schwer, sich selbst zu investieren in diese Menschen hinein. Ich investiere mich gerne darin, dass hier alles schön ist, dass unser Grundstück gut aussieht, dass der Kaffee gekocht ist oder dass wir eine schöne Zeit haben, auch eine Freizeit haben. Ich investiere mich gerne da rein, weil das auch etwas Innerliches bewegt. Aber wie sehr investiere ich mich dafür, dass Menschen wieder nach Hause finden? Nicht nur von dem schlechten Gewissen, sondern eben aus Überzeugung. Jemand sagte mal, ich gehe nicht mehr gerne in die Gemeinde, ich mag das echt nicht mehr. Da ist nur Selbstbeweihräucherung, da ist Schimpfen über andere Menschen, die anders leben, ja, die Probleme haben oder die sich streiten. Und hier in der Gemeinde streiten wir uns auch über theologische Diskussionen. Warum sollte ich hier hingehen? Wo willst du denn sonst die Menschen hinführen, wenn nicht in eine Gemeinschaft, die sie trägt? Versteh mich jetzt nicht falsch. Ich finde, das ist ungeheuer wichtig, unsere Gemeinschaft, dass wir Kaffee haben zum Unterhalten, dass wir uns treffen, um Gottes Wort zu hören, dass wir auftanken, dass wir Gott begegnen, um uns selbst auch geistlich auszurüsten, dass wir füreinander beten, ist ungeheuer wichtig. Genau das ist ja die Stärke unserer Gemeinschaft. Als die Jutta mich angerufen hat, an dem Abend war sie aufgelöst und total nervös, aber sie wusste eines: Die Gemeinde muss für mich beten, muss für uns beten, muss für Thilo beten. Denn dafür sind wir doch da. Das stimmt auch. Das ist auch das Wichtige. Das ist auch die Stärke dieser Gemeinde. Wir beten füreinander, wir tragen einander. Und wir motivieren einander und korrigieren einander und gucken auch nach draußen. Das, was Jesus lehrt und verbreitet, sind wirklich diese offenen Arme des liebenden Vaters, die wir uns immer wieder auch ins Bewusstsein reden möchten, uns immer wieder auch mit der Liebe Gottes beschäftigen wollen. Er liebt uns jetzt schon, so wie wir sind. Und egal, was wir investieren, er liebt uns nicht mehr. Er kann uns gar nicht mehr lieben, weil er uns zu 100% schon liebt. Denn er hat gesagt, dafür gehe ich ans Kreuz. Dafür investiere ich alles, was ich bin und habe, dass das für dich möglich ist, dass du meine Liebe verstehst. Okay, das ist das Evangelium. Das ist die große Geschichte von allem und ich bin Teil davon und ich verstehe das. Darf ich jetzt bitte in die Ewigkeit gehen? Darf ich jetzt zum Vater nach Hause? Und er sagt, nein, noch nicht. Darf ich dann vielleicht so lange hier warten auf einem gemütlichen Stuhl sonntagmorgens? Und er sagt, ja, ist auch nicht so toll. Das kannst du gerne machen, aber ich möchte, dass du mehr tust. Ich möchte, dass du mir hilfst, andere Menschen von mir zu erzählen und ihnen meine Liebe zeigst. Das ist nicht einfach und wird dich einiges kosten. Aber ich werde bei dir sein. Ich werde mit dir gehen. Ist das okay? Darf ich dir andere Menschen aufs Herz legen? Darf ich dir andere Menschen aufs Herz legen? Gott sucht Menschen, die sich für ihn investieren wollen, die sich selbst investieren. Oswald Sanders ist einer der bekanntesten Leiter und Missionare aus England und der hat einmal gesagt, die Bibel zeigt uns, dass Gott, wenn er jemanden findet, der bereit ist, sich selbst zu geben, sich hinzugeben für Jüngerschaft und die Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, dass er diese Person bis zum Äußersten gebrauchen wird. Also reichst du ihm den kleinen Finger, könnte es sein, dass Gott die ganze Hand nimmt. Reichst du ihm die ganze Hand, dann nimmt er dich ganz. Das könnte passieren. Okay, du bist ja nicht John Eliot, Jim Eliot. Du bist auch nicht Paulus von Tarsus. Du bist auch nicht Jesus. Du musst auch nicht am Kreuz sterben für die Schuld der Menschen der ganzen Welt. Das ist nicht dein Auftrag. Und das ist auch nicht dein Charakter, deine Persönlichkeit, die dazu passt. Paulus hat das alles gemacht, weil er wusste, dazu bin ich beauftragt und das passt zu meiner Begabung, das passt zu meinem Charakter. Also was passt zu dir? Wie es dir entspricht? Das ist wichtig, dass du das nicht verwechselst mit, ich muss jetzt sein wie Jim Elliot, ich muss jetzt sein wie Paulus. Du bist du mit deinen Möglichkeiten, und mit deinen Grenzen, mit dem, was dich begrenzt, körperlich, finanziell, Energie, All das sind auch Grenzen, die wir kennen müssen. Und mit deiner Persönlichkeit. Und du kannst immer nur das investieren, was du hast. Du kannst nur das investieren, wer du bist und niemals jemand anderen. Deswegen möchte ich dir drei Dinge weitergeben, die mir dazu eingefallen ist zum Thema sich selbst investieren. Das Erste, was ich sagen würde, ist, investiere in deine Beziehung zu Jesus. Investiere in deine Beziehung zu Jesus. Das bedeutet, dass du mit Jesus verbunden bist. Und je stärker, je tiefer diese Verbindung ist, desto mehr wird auch die Ströme lebendigen Wassers aus deinem Körper fließen. Wie der Geist Gottes. Wie Jesus meinte, dass der Geist Gottes aus dir herausfließt. Diese Freude, dieses Überzeugtsein kommt aus der Verbindung mit Jesus. Und er sagt ja auch, wenn ich in euch bin und ihr in mir, dann klappt das. Ist das nicht so, dann könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Für mich bedeutet das auch einen Schritt weiter, dass ich weiß, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, was glaube ich eigentlich? Ich kann ja jedes Mal oder ich kann ganz oft das apostolische Glaubensbekenntnis runterrasseln, aber was verbinde ich denn damit? Glaube ich diese Glaubensaussagen? Oder formuliere ich vielleicht auch mal eigene Glaubensaussagen? Wer ist der Vater für mich? Wer ist Jesus für mich? Was hat er für mich persönlich getan? Ich finde, das ist eine sehr gute Hilfestellung, um zu verstehen, das ist mein Glaube. Und das ist auch das Salz der Weisheit, wie Paulus sagte. Gewürzt mit dem Salz der Weisheit, dass man darüber nachdenkt, dass man sich damit auseinandersetzt, woran man wirklich glaubt. Investiere in die Beziehung zu Jesus. Das Zweite ist, investiere in das, was Gott liebt. Gott liebt Menschen. Die höchste Priorität, die er in seinem Herzen hat, das sind Menschen. Wir haben den Auftrag, Gott anzubeten, Lobpreis, ihm Lieder zu singen, ihn zu erheben als Gemeinschaft. Wir sind seine Repräsentanten und zeigen ja auf ihn. Wir haben auch den Auftrag zu helfen und zu dienen und Jünger zu machen. Aber in der Priorität her gesehen sind Menschen das, was ihm am meisten auf dem Herzen liegt, die ihn noch nicht kennen. Ein Bibelschullehrer sagte uns mal in unserer Abschlusspredigt, das heißt, als wir verabschiedet wurden, hat der Christoph Stenschke gepredigt und er sagte uns, in einem kurzen Satz die ganze Predigt, Gott will nicht euren Erfolg, Gott will eure Treue. Für den Erfolg kümmert er sich, aber für die Treue seid ihr verantwortlich. Gott will nicht euren Erfolg, sondern Gott will eure Treue in dem, was ihr auf dem Herzen habt. Und wenn sich euer Herz mit dem Gottes verbindet, dann sind das Menschen. Wisst ihr, als ich in Betzdorf war, sehr gerne auf dem Sommerlager, Kids-Sommerlager. Einige gehen hier auf Teens-Sommerlager und das finde ich auch super. Geht dahin, ist eine super Sache. 10 Tage lang sind wir mit Kindern in einem Zelt. Ich war Zeltmitarbeiter und habe das durchgezogen. Ich habe das nicht gemacht, weil ich gerne mit Kindern in einem Zelt bin. Ja, nach 5 Tagen stinkt das so dermaßen, dass man sagt, ich will nach Hause. Und man verzichtet auch auf ordentliche Toiletten oder warme Duschen oder ruhiges Beisammensein beim Essen. Ja? Wenn ihr da zum Mittagessen geht, dann ist das eine Lautstärke, als ob ihr am Flughafen neben einem Jumbojet sitzt und essen sollt. All das, sage ich, ist nicht mein Antrieb, einen Sola zu besuchen, sondern mein Antrieb ist, dass ich auf einmal im Sola, wie ich gemerkt habe, beim ersten Mal Sola bin ich nach Hause gekommen und war total begeistert. Total begeistert, weil ich Teil von etwas war, wo ich mich so investieren konnte. Es gab nichts anderes drumherum, sondern 10 Tage reine Investition in diese Kinder. Dass sie Spaß haben, ein tolles Sola erleben, Abenteuer haben und dass sie Jesus kennenlernen. Und darin haben sich 50, 70 Leute investiert, 10 Tage lang. Und das hat mich echt immer wieder getrieben, auch nochmal dahin zu gehen, nochmal dahin zu gehen. Und jedes Mal wurde es immer ein bisschen schwerer, wenn ich daran denke, was in dem Zelt alles so passiert und was für anstrengende Kinder es auch tatsächlich geben könnte. Ich war ja nie so, aber vielleicht wird ja noch was aus denen. Also, ich investiere in das, was Gott liebt. Ich gebe Zeit und ich gebe Liebe und ich gebe meine Persönlichkeit hinein. Ich helfe dabei, Menschen Mauern abzutragen. Ich sage nicht, jetzt habt ihr das Evangelium einmal gehört, abgehakt und ich kann gehen. Sondern ich weiß, dass Menschen gegenüber dem Evangelium, gegenüber Gott Mauern aufgebaut haben, die schwere Steine beinhalten, und ich helfe ihnen, und das braucht Zeit, diese Mauer abzubauen. Immer wieder tragen wir einen Stein nach dem anderen ab. Ich selbst habe eine richtig hohe Mauer gehabt, bevor ich zum Glauben kam, und ich habe 20 Monate gebraucht, dass diese Mauer weg ist. Eigentlich nicht ich, sondern die Jugendgruppe und die Leute von der Gemeinde, in der ich dann gegangen bin, die haben mir geholfen, diese Steine wegzuräumen. Durch Zeit, durch Liebe, durch ihre Persönlichkeit, dass ich trotzdem dazugehört habe. Wenn ich mich nicht entschieden hätte, an Jesus zu glauben, wäre ich trotzdem immer willkommen in dieser Gruppe und in dieser Gemeinde. Das wäre vollkommen egal. Aber natürlich war die Freude groß, als ich dann gesagt habe, ich möchte dazugehören. Das Dritte, was mir wichtig ist, ist, investiere mutig und investiere großzügig. Investiere mutig und großzügig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahin gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Also er gibt sein Kind. Er gibt das, er investiert das teuerste, kostbarste auf der Welt, was er hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Er ist mutig und er ist großzügig und er ist unser Vorbild. Das bedeutet, wir nehmen Kosten in Kauf. Kosten an Zeit, Kosten auch an Energie, Kosten, die eben aufkommen, wenn man in Beziehungen, wenn man in Menschen investieren möchte. Ihr habt eben gehört, dass die Amerikaner, 20 Jugendliche, die hier nach Willensdorf kommen, dass sie das alles selbst finanzieren. Den Flug hierhin, dass sie die Zeit investieren, auch in den Vorbereitungen, die sind ja jetzt schon auch ganz weit in den Vorbereitungen, dass die sich hier, wenn sie hier sind, investieren in diesen 5, 6 Tagen, wo sie dann hier alles geben dafür. Die gehen morgens in die Schulen, nachmittags machen sie Training und abends machen sie Vorbereitung für den nächsten Tag. Die haben echt Programm voll. Wenn die nach Hause fliegen, sind die kaputt. Aber die wissen wofür und die wissen, warum sie das tun. Und das ist eben die Sache, die Grundlage dafür. Hier habe ich ein Bild, wo ihr seht, hat jemand ein Bild mal gemacht oder ein Weg aufgezeichnet, wie Menschen zum Glauben kommen. Da steht ganz unten bei -8 Leugnung von allem Übernatürlichen, dann kommt Rechnen mit einem höheren Wesen, nebulöses Wesen von christlichem Glauben, Interesse am christlichen Glauben, Begreifen des einfachen Evangeliums, positive Einstellung zum Evangelium, persönliche Betroffenheit, Entscheidung zur Lebensübergabe. Und dann bist du bei 0. Und dann geht die Reise ja weiter. Begreifen der Konsequenzen des Glaubens, Integration in eine Gemeinde, Entdecken des geistlichen, der geistlichen Gaben und dann geistliches Wachstum und der Weg der Heiligung. +8 fehlt. Den Weg kannst du ja für dich alleine weiter bauen. Ihr seht, dass es ein Weg ist, der viele, viele Schritte braucht. Und ihr seid alle vielleicht an unterschiedlichen Wegpunkten. Und selbst wenn jemand die persönliche Lebensübergabe Jesus in seinem Leben hat, braucht er immer wieder auch Wegweiser für Entscheidungen im Leben, für Wachstum im Glauben, für den Weg mit Jesus. Aber wichtig war mir halt, dass man sieht, es geht nicht mit einem Fingerschnippen, dass jemand einfach Christ wird. Sondern es ist immer wieder Wegpunkte, wo wir stehen, wo wir uns mit hinstellen und sagen, das ist der Weg, geh ein Stück. Wir bauen Steine ab, wir nehmen dir einen Stein weiter weg, der dich von Gott trennt, der die Mauer irgendwie niedriger macht, der das wegnimmt. Okay, geht nicht. Kannst du mal klicken? Andere Richtung. Oder war es das Letzte? Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus indem ich mich selbst investiere. Ich bin ein Wegweiser für Menschen, die nach Hause wollen, die die Einladung Gottes hören und sich auf den Weg machen. Ohne Investition, ohne Hingabe wird sich nichts bewegen. Was bist du bereit zu investieren? Investiere in die Beziehung zu Jesus. Investiere in das, was Gott liebt. Und investiere mutig und großzügig. Das will ich dir gerne mitgeben. Ich bete zum Abschluss und für dich. Herr Jesus, wir wollen dir danken dafür, dass du mit uns so einen Weg schon angefangen hast. Dass jeder mit dir einen Weg geht, der zu ihm passt. Du redest in unser Leben hinein an ganz verschiedenen Punkten und gebrauchst dafür immer wieder Menschen, die uns auf diesem Weg begleiten, egal an welcher Stelle wir sind. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns die Möglichkeit gibst, solche Wegweiser zu sein. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns erfüllst, dass wir sozusagen das Evangelium aus uns raus strahlen lassen und Menschen helfen können, auf ihrem Weg dich kennenzulernen oder in ihrem Glauben zu wachsen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du das annimmst, wenn wir uns zur Verfügung stellen, dass wir uns in deine Hand legen als deine Werkzeuge. Wir sind dein Hammer, dein Schraubenzieher, all das, was wir brauchen, deine Säge. All das, was du brauchen willst, gebrauchen willst, möchten wir dir in unserer Person geben. In dem Vertrauen darauf, dass du etwas daraus machst, was größer ist als das, was wir alleine machen können. Wir freuen uns dabei, dich bei der Arbeit zu erleben. Wir freuen uns darauf, wie sehr du uns gebrauchen willst. Und wir freuen uns darauf, selber Schritte im Glauben zu gehen. Danke für deine Liebe in unserem Leben. Danke für die Liebe in dieser Welt, die du schenkst. Lass uns das immer wieder bewusst sein, dass wir daran festhalten müssen, dass wir ohne dich nichts tun können. Amen.